Wer diesen Podcast in den vergangenen Monaten gehört hat und das langsam zu Ende gehende Jahr generell nicht unter einem Stein oder im Selbstversorgermodus auf einer einsamen Insel verbracht hat, der wird es natürlich mitbekommen haben. 2020 ist ein ziemlich besonderes Jahr. Das gilt natürlich auch und ganz besonders für die Fahrradwelt, für die es in sehr wilder Fahrt auf und ab ging und auch weitergeht.
Umso wichtiger scheint es uns, das zu Ende gehende Jahr etwas zu strukturieren und Schlüsse für die folgenden Monate zu ziehen. Und darum sind wir mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg verbunden. Er ist Sachverständiger für Fahrräder und E-Bikes, prüft in seinem Unternehmen für viele Firmen Fahrräder, Fahrradrahmen und Komponenten und beliefert außerdem viele Hersteller mit Bedienungsanleitungen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Auf jeden Fall verfügt er über einen ziemlich guten Rundumblick in der Fahrradbranche. 2017 haben wir mit ihm anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrads gesprochen. Diesmal geht es um ein anderes wichtiges Jahr. Hallo Dirk.
Hallo.
So, jetzt habe ich ganz lang gesprochen. Jetzt machst du mal ganz kurz, wenn du dem Fahrradjahr 2020 einen Titel geben müsstest, wie würde der lauten?
Das ist schwierig. Verrückt positiv. Verrückt positiv würde ich es nennen.
Warum verrückt positiv?
Ja, einerseits natürlich während des Lockdowns war der ganze Handel am Jammern, weil einfach natürlich die Erwerbsgrundlage weg war. Und im Fahrradbereich haben wir ja doch immer noch ein Saisongeschäft. Also die starken Monate im Handel sind ja üblicherweise von März bis Juni. Und wenn dann eben im März, April ein Lockdown ist, dann haben eigentlich die Händler einen Großteil ihres Umsatzes, den sie normalerweise in der Frühjahrszeit machen, natürlich verloren gesehen. Und dadurch war wirklich Land unter und die Branche hat sich dann zusammengerauft und hat dagegen angegangen. Und dann, nachdem wir wieder Fahrräder verkaufen durften in der Branche, haben wir innerhalb kürzester Zeit alles wieder reingeholt, was wir verloren geglaubt haben und noch viel mehr verkauft. Und das wahre Verrückte ist eben, dass wir im Moment komplett leergefegt sind in der Fahrradbranche, vom kleinen Händler bis hin zum Hersteller. Niemand hat mehr was. Und jetzt ist ein wahnsinniges Dilemma, dass man jetzt gucken muss, wie bekommt man Ware her und wie werden die nächsten Monate und das nächste Jahr überstanden bei dem Wahnsinnserfolg, den das Fahrrad hatte.
Dann hacken wir doch da mal direkt nach. Was bedeutet denn das jetzt, dieser Wahnsinnserfolg, dass es nichts mehr gibt? Gibt es wirklich gar nichts mehr oder wie sieht es jetzt aus?
Ja, das ist sogar so weit gewesen zwischendrin, dass auch sehr viele Leute ihre Fahrräder aus dem Keller geholt haben. Also wir hier in Ludwigsburg haben Leute am Neckar entlang fahren sehen, da hat man genau gesehen, das Mountainbike haben sie zur Konfirmation in den 90ern geschenkt gekriegt und das haben die wieder ausgepackt. Und auch die Leute sind in die Radläden gestürmt und haben Bremsbeläge, Ketten, Reifen, Griffe, Sättel, einen neuen Helm und was auch immer gekauft. Also nicht nur die Neuräder sind aus dem Karton verkauft worden, sondern auch die Ersatzteile. Und dann wurde alles richtig knapp. Also selbst auf Bremsbeläge musste man teilweise warten, muss heute noch warten oder Ketten oder was auch immer. Wir haben Knappheit bei Helmen, wir haben Knappheit bei Radbekleidung. Also es ist eigentlich überall alles knapp. Und selbst in Deutschland herstellende Firmen, da haben wir noch einige, die ja wirklich gute Sachen hier machen, zum Beispiel die Firma SKS mit Luftpumpen oder die Firma Ortlieb mit Fahrradtaschen. Selbst die sind vom Erfolg überrannt worden und liegen jetzt weit hinter ihrem typischen Zeitplan hinterher. Da ist es nicht ganz so schlimm wie in Asien, aber einige Wochen Lieferzeit hat man ja schon, was bis dato eigentlich in der Fahrradbranche noch nie der Fall war.
Woran liegt denn das? Also wir reden ja in Asien über so einen Shutdown oder Lockdown von ein paar Wochen, die das waren im Frühjahr diesen Jahres. Jetzt wären da aber bei manchen Herstellern Lieferprobleme, die sich hier im deutlichen Monatsbereich, also bis im nächsten Sommer 2021 ziehen. Warum gibt es da so eine Bugwelle?
Ja, das sind ja verschiedene Faktoren. Einerseits natürlich die Produktion. Und andererseits natürlich auch die Situation mit den ganzen Containerschiffen, das wird ja alles eingeschifft. Da haben sich viele Sachen eben aufeinander multipliziert, sodass da eben teilweise nicht die Container da sind, wenn dann die Ware da ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch den zweiten Fakt, dass die Fahrradbranche immer einen Überhang hatte. Also jedes Jahr, so ab Juli, August, spätestens nach der Messe, wurde ja viel rabattiert verkauft, weil immer ein Überbestand da war. Also es war immer zu viel Ware im Umlauf im Vergleich zu dem, was verkauft wurde. Und jetzt ist das ja nicht mehr der Fall. Das heißt, die Lager sind wirklich erstmalig seit vielen Jahren wirklich leer. Also wenn ich drüber nachdenke, ich bin ja selber jetzt schon über 30 Jahre in der Fahrradbranche, so eine Situation, dass alles ausverkauft ist, gab es ja praktisch noch nie. Das heißt, keiner kann mehr irgendwie im Keller was flott machen, was er sonst noch gehabt hat aus dem Vorjahr oder Vorjahresjahr. Das ist alles verkauft worden. Ja. Und jetzt haben wir einfach die Situation, dass jetzt die Hersteller in Asien nachordern, aber das dauert alles. Und dann kommt natürlich das logistische Thema dazu. Das kann sein, ich bekomme die Rahmen, aber dann klemmt es an den Stoßdämpfern. Oder ich kriege die Schaltung, aber es klemmt irgendwie an den Felgen. Also dieses normalerweise ausbalancierte Thema im Fahrradbereich ist jetzt völlig aus der Balance geraten. Wir haben die vergangenen Jahre relativ konstant, wenn man mal den deutschen Markt sieht, ungefähr 4 Millionen Fahrräder verkauft, plus minus. Und dieses Jahr wurden schon in den ersten Monaten, also vor Juni, waren schon 3,2 Millionen Fahrräder verkauft. Das heißt, wir haben relativ früh im Jahr schon fast das Jahreszoll erreicht. Und es ging ja gerade so weiter, die Verkaufssituation. Ja, es ist ja jetzt praktisch bis jetzt stürmen die Leute noch in die Läden und wollen Fahrräder kaufen. Und das ist einfach eine nie dagewesene Situation, die einfach jetzt Schwierigkeiten macht, dass mehr abfließt, als man nachbauen kann. Und wenn dann die Ketten jetzt, sage ich mal, in den Verschleiß gehen, also in die Aftermarket, also für Reparaturzwecke, dann fällen die Ketten an anderer Stelle bei der Neuradmontage. Also das ist jetzt einfach aus den Fugen geraten. Also zu viel Erfolg kann eben auch Schwierigkeiten machen. Und die haben wir jetzt auf ganzer Breite.
Das finde ich super spannend. Also im ersten Moment klingt es ja sehr, sehr positiv, aber wenn man dann genau hinhört, gerade wie du das auch so beschreibst, dann klingt es super chaotisch. Also könnte es wirklich passieren, dass das sich noch weit ins nächste Jahr zieht und solche Lieferprobleme, wie wir sie jetzt, glaube ich, alle als Hörerinnen und Hörer auch selber schon erlebt haben, zum normalen Alltag werden?
Ja, das wird sich jetzt dann rausstellen, wie vernünftig die Akteure am Markt sind. Also unsere Kunden sind ja Hersteller typischerweise. Und die berichten davon, dass Importeure teilweise das Vierfache dessen bestellt haben, was sie dieses Jahr verkauft haben. Ja. Und das kann man jetzt sicher nicht auf jeden Importeur, jedes Land und jede Marke übertragen, aber sagen wir mal, erfolgreich agierende Marken haben auch wesentlich größere Vorordern für 2021, wie sie das die vergangenen Jahre hatten. Und dann wird sich das jetzt zeigen, wie das sich jetzt in Asien praktisch einspielt, weil natürlich ein großer Player, eine große Firma, die eine hohe Zahl hat, die hat natürlich auch ein großes Gewicht bei den Lieferanten in Asien, die wird wahrscheinlich bevorzugt bedient und wenn die dann das Kontingent eben nach oben fährt, dann wird wahrscheinlich der asiatische Lieferant eher die bedienen als die vielen kleinen. Wir haben ja eine sehr diverse Struktur an Fahrradherstellern, da geht es ja wirklich von relativ geringen Stückzahlen im Ende dreistelligen, Anfang vierstelligen Bereich bis zu Firmen, die Millionen Fahrräder machen, haben wir ja alles. Und wie das dann schlussendlich dann nächstes Jahr sein wird, ich glaube, das wagt noch gar keiner zu sagen, zumal wir natürlich auch diese schwierige Situation haben, gerade wegen Corona. Wir haben keine Eurobike gehabt, wir haben keine Fahrradmesse sonst gehabt, die sonstigen Treffpunkte der Fahrradbranche sind ausgehebelt. Produktmanager sind monatelang nicht in Asien gewesen. Und wenn die menschlichen Kontakte fehlen und das Zusammenspiel der Akteure einfach mal 1:1 ist, sondern nur über irgendwelche Webkonferenzen geht, ja, dann da bleibt viel auf der Strecke. Also ich glaube nicht, dass da im Moment jemand eine wirklich seriöse Vorhersage machen kann und wird, wie das jetzt weitergeht. Es wird mit Sicherheit Fahrräder geben, definitiv. Es wird mit Sicherheit auch wieder Ware geben. Aber wie das ist und wer dann schlussendlich der Gewinner sein wird, wird sich rausstellen. Eins ist auf jeden Fall klar, es ist eine ganz klare Rückbesinnung nach Europa. Also Firmen wie, sagen wir mal, Cube, die in Deutschland montieren, Firmen wie Derbycycle, die ja in Kloppenburg montieren, Firmen, die Auftragsarbeiten vergeben, die meisten Pedelecs, also Elektrofahrräder, werden ja typischerweise in Europa gebaut, vieles davon in Deutschland, da kommen nur die Teile aus Asien, die sind eventuell sogar noch besser dran, wie die Leute, die ganze Fahrräder aus Asien beziehen, da gibt es ja auch einige Beispiele dafür. Und ja, und wohl dem, der ein gewisses Lager hatte oder hat, oder wie auch immer aufgebaut hat, der schneidet, wenn er in Europa produziert, jetzt besser dran, wie wenn er komplett aus Asien abhängig ist.
So, jetzt haben wir es sehr glaubwürdig dargelegt bekommen, warum sich nur ganz schlecht Prognosen anstellen lassen. Das können wir natürlich hier nicht verlangen, aber wir merken auch, in dem Thema steckt noch ziemlich viel drin. Ich habe da noch einige Punkte, die ich gern verstehen würde. Deswegen sprechen wir natürlich weiter mit Dirk, sagen aber hier schon vielen Dank bis hierher.
Ja, vielen Dank. Bis nachher.
Dann sind wir auch gleich in dem Podcast-Teil unseres Gesprächs. Ich fand das jetzt sehr eindrücklich, die Zahl, die du genannt hast. Also dass da große Importeure das Vierfache der üblichen Menge ordern. Dann hätte ich jetzt zwei Fragen dazu. Aus welchen Gründen passiert das? Also geht es da nur um eben diese Planungsunsicherheit oder ist es vielleicht auch, nutzt man die Chance für eine Marktbereinigung oder ist das zu viel unterstellt?
Ja, ich denke, in erster Linie haben die die blanke Panik in den Augen. Also ich vermute mal, das ist so wie bei der Klopapierhamsterei ein bisschen, dass man einfach so viel wie möglich vorordert und bestellt, dass am Schluss auf jeden Fall noch was übrig bleibt. Also da muss man natürlich dann wieder differenzieren. Die einen, die versuchen natürlich ihren Marktbereich auszudehnen, wenn die Marke erfolgreich war, möchten einen größeren Stellenwert haben und versuchen dadurch natürlich die ganzen Kleinen zu verdrängen. Das ist mit Sicherheit eine Motivation und halt die Panik, dass man gar nichts kriegt, ist ganz groß. Und dann verschiebt sich der Markt ja auch immer wieder ein bisschen. Also wir haben natürlich auch eine andere Situation jetzt. Die Fahrradbranche ist ja geradezu überrascht worden von dem, dass sich die in den vergangenen Jahren, sage ich mal, zusammengesortierte Markt verändert hat. Ja, wir haben die Fahrradbranche hat sich gesund, dass wir das Fahrrad elektrifiziert haben. Das ist einmal in Deutschland und was heißt Schweiz, Holland und wo auch immer, in diesen Kernmärkten, wo die meisten Fahrräder verkauft werden. Da sind also irre viele Elektrofahrräder verkauft worden in hohen Preislagen. Ja, ein Elektrofahrrad im Fachhandel hat ja einen Durchschnittspreis von über 2.500 €. Und dieser Corona-Boom, da sind plötzlich wieder Menschen in die Fahrradläden gekommen, die wollten ein Fahrrad kaufen. Also ein Fahrrad, nicht ein E-Bike. Und das hat die Fahrradhändler und auch die Hersteller wiederum komplett überfordert, weil die bisherige Stammkäuferschaft hat wahrscheinlich schon ein Rennrad, hat schon ein Mountainbike, hat schon ein City-Trekking-Rädle und hat dann nur ein E-Mountainbike gekauft oder irgendein Elektrofahrrad. Und jetzt kam wieder neue Kundschaft, die einfach Fahrräder wollte. Und dieser Markt war auch nicht bedient worden oder konnte nicht so bedient werden. Und es kann durchaus auch sein, dass diese Verkaufszahlensteigerung einfach auch wieder durch eine Diversifizierung stattfindet. Das heißt, man nimmt genauso viel Elektrofahrräder, wie man letztes Jahr hatte, also in der 2020er-Saison, und sagt, aber ich muss ja für die Kunden, die jetzt gekommen sind, die ich wegschicken musste oder vertrösten musste, muss ich wieder normale Fahrräder und auch in vor allen Dingen in günstigen Preisklassen ordern. Ja, Fahrräder für 600 €, was ja im Fachhandel teilweise zumindest mal in großen Städten fast schon nicht mehr vorhanden ist, das waren plötzlich gefragte Räder. Also daher sind es, glaube ich, wieder viele Faktoren von Torschlusspanik, ich krieg nichts mehr, bis hin, jetzt mit viel Marktanteil mache ich die Kleinen flach, bis schlussendlich, dass das Portfolio im Radladen kommendes Jahr wieder bunter sein wird, sind es auch da wieder viele Faktoren, die reinspielen.
Ja, ich habe es in den letzten Tagen und Wochen von mehreren kleinen Herstellern mitbekommen, dass die sich also wirklich besondere Sorgen machen, eben gerade als kleine Hersteller mit niedrigen Stückzahlen im Jahr. Es klingt für mich auch danach, als sind das wirklich berechtigte Sorgen, oder?
Ja, kann ich durchaus teilen und sehe ich auch so, dass die ganz kleinen Hersteller mit Sicherheit die Verlierer der Krise sein können und vermutlich auch werden, weil diese liebgewonnenen Freaks, und ich mag die ja wirklich, aber bei dem, was gerade abgeht im Markt, ist es natürlich schwierig, diese Liebelei weiter aufrechtzuerhalten. Und zwar ein ganz wichtiger Punkt, der die Fahrradbranche jetzt mit Wucht erreicht, ist, die Fahrradbranche muss ja raus aus dem Sport- und Hobbybereich, aus der Freak-Szene, aus der Nische und muss jetzt Mobilität werden. Plötzlich muss Fahrrad Mobilität werden. Weil wenn das Corona noch welchen geht und die Leute fahren nun mal nicht mehr öffentlich oder weniger öffentlich wie vorher und die fahren Fahrrad, dann ist Mobilität gefragt. Dann muss das Fahrzeug immer tun, das Fahrrad. Und dann muss es da sein und dieser Mobilitätsgedanke, der ist in der Fahrradbranche relativ neu und darauf muss es sich auch einstellen und es wird auch noch ganz gravierende Umbrüche mit sich bringen. Und der neue Markt, der eben entstanden ist, sind Leute, die erwarten im Moment keine Liebhaberei und keine Freakshow, die wollen einfach Fahrräder, die funktionieren Und dann bleiben am Ende möglicherweise zumindest mal ein Weilchen die auf der Strecke, die sich an die finalen Liebhaber gewendet haben, weil da ist, denke ich mal, in erster Linie das Wachstum natürlich nicht so stark und was die, ihre Macht oder ihren Druck auf Lieferanten angeht, natürlich umgekehrt proportional gering. Also da wird es mit Sicherheit Verschiebungen geben, ob wir es wollen oder nicht.
Mobilität ist gut, das ist gleich unser nächstes Thema. Ich wollte nur kurz darauf zurückkommen, nochmal auf die Liebhaber. Also na klar, ist das vielleicht manchmal was, was man irgendwie ein bisschen pflegt, aus einer gewissen Sympathie heraus und aus einer Tradition. Aber gleichzeitig sind diese kleinen Unternehmen doch auch immer wieder welche, die die Innovationen eigentlich treiben, oder?
Ja, das kommt auf die Nische an, in der man unterwegs ist. Also die Fahrradbranche hat sich ja völlig verändert in den vergangenen Jahren seit Einführung des Mountainbikes. Bis dahin war es eine handwerkliche Branche und inzwischen haben die großen Technologietreiber haben ja wirklich eine Heerschar von Ingenieuren. Ja. Und diese Nischenanbieter, so leid es mir tut, sind sehr oft wirklich technisch inzwischen abgehängt. Es gibt, sage ich mal, Lichtgestalten wie ItWorks oder solche Firmen, die oder Tout-Terrain, die wirklich im Reiseradbereich, im Alltagsbereich wirklich Lösungen finden, die wirklich auch wegweisend sind, die auch vielleicht in der Großserie so gar nicht gewünscht sind, weil sie einfach für Weltumrundungen gedacht sind, dass es immer tut, weil da hat man ja so einen Mobilitätsgedanken. Wenn ich irgendwo im hintersten Türkei bin, dann möchte ich einfach nicht, dass mein Umwerfer klemmt, weil er verdreckt ist, dann möchte ich schon, dass es funktioniert. Aber viele kleinere sind ja nicht wirklich so innovativ, sondern pflegen irgendeinen Retro-Anspruch oder sonst was. Und ja, da wird man sehen, also ich möchte nicht der sein, der da scharf richtet, wer ist gut, wer ist böse, wer kann was, wer kann nichts. Aber die Technologietreiber sind inzwischen doch schon eigentlich eher die großen Firmen, wobei ich da auch relativ kritisch bin, weil da teilweise jetzt gerade im Rennradbereich und im Mountainbike-Bereich wir technisch so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Da werden Entwicklungen gemacht, deren Alltagstauglichkeit dann durchaus grenzwertig sind und viele Radhändler wissen ja schon, was es bedeutet, mal irgendwie einen Kabelwurm bei der Elektroschaltung zu finden, wenn alles integriert ist, wenn kein Zug mehr außen läuft, wenn alles nur noch im Lenker, über den Vorbau, über den Gabelschaft in den Rahmen geht, wenn denn was schief läuft, dann ist der Mechaniker 10-12 Stunden beschäftigt, um da die Ursache zu finden. Also da sind auch Entwicklungen im Spitzenbereich unterwegs, die, sage ich mal, auch grenzwertig sind. Also eine sehr spannende Zeit in allen Facetten, nicht nur am Markt, sondern auch in der Technik.
Ich finde die Beobachtung sehr, sehr spannend, die du da so beschreibst, dass jetzt Leute in den Fahrradladen kommen, die vielleicht vorher gar kein Fahrrad hatten oder eben nicht schon 2-3 Lieblingsfahrräder und so. Also du sagst ja ziemlich klar, wenn ich das so zusammenfassen darf, dass es ein Mainstream-Markt wird und dass das Fahrrad rauskommt aus der Nische, vielleicht zum ersten Mal wirklich in der Gesellschaft. Pop-up-Radwege sind dieses Jahr aufgetaucht. Du hast es auch schon angesprochen. Die Leute wollen weniger mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, zumindest solange die Situation so ist, wie sie jetzt gerade ist. Erlebt das Fahrrad da wirklich einen Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung und wird wirklich zu einem akzeptierten, gleichberechtigten Verkehrsmittel?
Wow, jetzt wird es richtig schwierig. Im Moment spricht alles dafür. Also ist mit Sicherheit die beste Chance, die das Fahrrad die vergangenen 100 Jahre fast hatte. Ja. Das Fahrrad war ja wirklich Mobilität bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Da wurde ja sehr viel Fahrrad gefahren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja durch den enormen Sprung, den der Verbrennungsmotor gemacht hat, hinterher es möglich gewesen, Motorräder und auch Autos zu bauen, die alltagstauglich und erschwinglich waren. Und ab da war das Fahrrad ja dann weg, was die normale Nutzung anging. Da gab es ja nur noch Rennradfahrer und das war's, bis eben das Mountainbike Ende der 80er Jahre kam. Und seitdem hat ab den Anfang der 90er Jahre eben das sportliche Fahrradfahren, Rennrad, Triathlon und Mountainbiken Aufschwung erlebt. Und dann kam das Elektrofahrrad die vergangenen 5 Jahre groß raus und jetzt geht es für ein Fahrrad allgemein dahin. Und ja, und jetzt kommt das Riesenproblem. Also das Problem ist, dass die Infrastruktur nicht für Fahrradverkehr ausgelegt ist. Das heißt, wenn jetzt nicht sehr schnell gehandelt wird und wir mehr Radwege kriegen, ja, wenn wir auch mehr Abstellanlagen kriegen, wenn jetzt nicht ein schneller Wandel im Gedankengut praktisch in den Regierungen, sowohl föderalistisch, also in den Ländern, als auch vom Bund, wenn es nicht einhergeht, wenn da nicht jetzt massiv Gas gegeben wird, dann kann es sein, dass die Leute dann das Fahrrad doch wieder in den Keller stellen, weil sie keinen Spaß haben. Also über 60% der Nichtradfahrer sagen ja, sie fahren nicht Fahrrad, weil sie Angst haben. Und über 50% der Nicht-Fahrradfahrer sagen, ja, ich fahre auch nicht, weil ich mein Fahrrad, wenn ich eins hätte, oder ich fahre nicht in der Stadt, weil ich es nicht sicher abstellen kann. Also mit den zwei Punkten Radwegenetz und auch sicheres Abstellen, da muss jetzt in den Städten gehandelt werden, wenn dieser im Moment vorhandene Mode oder diese, wie auch immer das nennen will, wirklich ein Trend werden soll oder gar ein Megatrend, der wirklich viele Jahre anhält. Im Moment haben wir die Stimmung, wenn ich denke, allein persönlich, ich bin dieses Jahr, ich glaube, sechsmal, keine Ahnung, im Fernsehen gewesen zu Fahrradthemen. Das ist eben so viel wie die vergangenen 5 Jahre zusammen. Da war einmal im Frühjahr Fahrradthema. Jetzt ist Fahrrad ständig im Fernsehen, ständig präsent. Der Spiegel hat es ständig wieder in seinem Online-Version. Also ist wirklich da das Fahrrad. Und jetzt müssen wir alle gucken, alle Fahrradakteure, auch die Radiosender, dass wir gucken und die Politik eben darauf einstimmen, dass man das jetzt ernst nehmen muss, dass es nicht vorübergehend sein muss, sondern dass man das konservieren kann. Und die Verbände, die es gibt, also zum Beispiel der Bundesverband Zukunft Fahrrad, wir sind dran auch an den Krankenkassen, weil das Fahrrad ist ja nicht nur nett und macht Spaß und ist eine günstige mobile Alternative, sondern vor allen Dingen ist es ja auch eins und das ist es gesund. Und deshalb sind es viel, was dafür spricht, aber die Aufgabe ist also nicht nur unsere logistische Aufgabe, kommendes Jahr Fahrräder und Bekleidung und was wir alles brauchen, in die Läden zu bekommen. Die zweite ganz große Herkulesaufgabe ist wirklich die Politik, darauf einzustimmen und einzuschwören, dass man jetzt wirklich was für das Fahrrad tun muss, damit die Leute weiterhin auch Fahrrad und sicher Fahrrad fahren können.
Es gibt ja da auch Beispiele, ne, dass man das beobachten kann, was sich alles tun kann, wenn die Politik dahinter steht. Und nun sprechen wir natürlich auch mit dir, weil wir wissen, dass du, naja, sag ich mal, der Lobbyarbeit fürs Fahrrad und der Lobbyarbeit der Fahrradbranche zumindest kein gut oder sehr gut ausstellst. Habe ich das richtig verstanden? Liege ich da richtig?
Ja, also es gibt ja verschiedene Verbände, die Hersteller hinter sich vereinen, zum Beispiel zweiter Industrieverband, wir haben den VSF, der einige Fahrradhändler hinter sich hat, wir haben den ADFC, der die Radfahrerverein ist, und die machen Lobbyarbeit in Berlin und haben das aber relativ getrennt voneinander immer wieder gemacht. Dann gab es wieder mal Schnittmengen mit parlamentarischen Abenden und so weiter. Vergangenes Jahr wurde der Bundesverband Zukunft Fahrrad gegründet. Da haben sich jetzt die Dienstleistungsunternehmen zusammengetan, also zum Beispiel Stichwort Fahrradleasing, aber auch Leute, die GPS-Geschichten machen, Leute, die alle möglichen Dienstleistungen rund ums Fahrrad anbieten. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Akteure zusammen. Wir haben die Fahrradhändler, wir haben die Hersteller, die Fahrradfahrer und die Dienstleister. Und trotzdem ist es ein relativ zersplitterter Haufen, wie er in Berlin auftritt und ist keinesfalls vergleichbar mit dem, wie es die Automobilbranche tut. Und dann haben wir noch ganz viele Hersteller, die lehnen sich komplett zurück. Ja, die profitieren zwar von aller Arbeit, die diese Lobbyisten machen, ja, aber sie engagieren sich nicht. Sie geben weder Geld, noch sind sie in einem Verband Mitglied, sie freuen sich. Und der wichtigste Punkt, den man eigentlich der Fahrradbranche mitgeben muss, jetzt gerade in dieser wirklich wichtigen Phase, kommendes Jahr sind ja auch Bundestagswahlen, ist eigentlich, dass man nicht darüber nachdenken muss, dass die Marke A der Marke B 3 Prozentpunkte am Markt quasi wegnehmen soll und sich dafür anstrengt, sondern, ich will jetzt das Wort Feinde nicht nennen, aber sag mal, die Herausforderung liegt außerhalb der Fahrradbranche. Wenn wir es schaffen, dass die Politik sich dreht, dass wir eben mehr Radwege haben, eben das alles haben, was wir brauchen, die Radinfrastruktur, dann wird der Markt automatisch größer. Dann muss ich nicht überlegen, ob die Firma W mehr verkauft wie die Firma Y. Das ist total egal, weil wenn wir den Markt verdoppeln, verdoppeln sich alle Verkäufe. Und daher ist mein wichtiger Appell, dass die Großen der Branche, die sich ganz gerne auch sehr zurückhalten, was diese Themen angehen, sind so mittlere und kleinere Unternehmen, die sehr engagiert sind, dass die Branche in der Branche sich einen Ruck geben und einfach von diesem Gewinn, den sie ja dieses Jahr gemacht haben, das müssen wir ja mal ganz klar festhalten, dieses Jahr musste die Fahrradbranche keine Rabatte geben. Ja, alle Fahrräder wurden, oder alle darf man nicht sagen, aber fast alle Fahrräder wurden zum vollen Preis verkauft. Das heißt, die Taschen sind eigentlich in der Fahrradbranche voll, bei den Händlern, aber auch bei den Herstellern. Und dann wird man eben gut, wenn man davon einen Prozentsatz eben für das verkehrspolitische Engagement der bestehenden Verbände engagiert, da kann ja jeder sich seinen Verband suchen, dass da die Leute einfach die Kapazität haben, in Berlin, da wo es gilt und auch auf Landesebene, eben für ein Umdenken bei den Parlamentariern zu sorgen. Und das müssen wir jetzt mit Hochdruck machen, weil es gibt ja auch Parteien, die gegen Pop-up-Radwege geklagt haben. Also in Berlin hat die AfD zum Beispiel geklagt, nach meinen Informationen, gegen Pop-up-Radwege. Das heißt, wir müssen dringend gucken, dass die Fahrradbranche Politiker hinter sich kriegt, damit nicht nur eine Autokaufprämie für Elektroautos kommt, sondern dass eine Kaufprämie für Elektrofahrräder, also für alles, was Elektromobilität ist, zum Beispiel kommt. Da gibt es ganz viele Aufgaben, die da vor uns liegen in der Fahrradbranche.
Reicht es da schon aus, dieses große Leitbild, was du gerade so skizziert hast, dass sich alle zusammentun und alle einfach den Kuchen vergrößern müssen? Reicht das aus, um die zersplitterte Fahrradgesellschaft, wie du sie genannt hast, und die Großen an einen Tisch zu kriegen, dass sie das machen? Hast du da Hoffnung?
Also es gab wegen Corona schon ein erstes tolles Beispiel. Also als es darum ging, die Abwrackprämie 2.0, so der Arbeitstitel, aufzulegen, das war ja so im Mai ungefähr, wo es darum ging, ja, wir wollen für Autos praktisch jetzt nur so wieder so eine Kaufprämie ausloben und da sollten ja Verbrenner und alles da drin sein, ja. Da haben sich wirklich erstmalig in der Geschichte alle Fahrradverbände zusammengetan. Da war die Allianz pro Schiene dabei, da war der ACE dabei, da waren also auch noch einige andere Akteure dabei, die Verbände, und da ist wirklich einmal wirklich so eine Gesamtheit entstanden, die sich da dagegen komplett gestemmt hat und das auch mit Erfolg. Die Autokaufprämie kam ja in der Form dann nicht. Also es geht schon. Und ich denke, das muss einfach in den Köpfen der Leute klar sein, dass man bei so Forderungen, die man hat, einfach gemeinsam dann mal an den Tisch sitzt und das gemeinsam unterschreibt und dann ist tatsächlich, kommt was in Bewegung. Also deshalb so ein bisschen Hoffnung habe ich schon, dass es definitiv passieren kann. Ich hoffe nur, dass sie sich alle wirklich sehen, dass es der einzige Weg ist, wie wir, sagen wir mal, 2022, 2023, 2024 auch noch viele Fahrräder verkaufen können, wenn wir jetzt einfach schaffen, 2021 auch für die bevorstehende Wahl diese Ziele, die wir brauchen oder diese Notwendigkeiten, die Verkehrspolitik umzukrempeln, dass wir die auch stringent verfolgen. Also ich bin selber ja Vorstand beim Bundesverband Zukunft Fahrrad. Wir haben jetzt gerade wieder von einem schon Mitglied eine sehr große Spende in Aussicht gestellt kriegt, wo wir zum Beispiel die Möglichkeit haben werden, eine weitere Stelle zu schaffen, damit wir dann einfach nochmal eine Person mehr haben in Berlin, um da entsprechend aufzutreten.
Ja, ich wollte gerade das noch anführen oder die Frage stellen, braucht es da vielleicht auch sowas wie eine Zentrale, die groß ist, die repräsentativ ist, die auch irgendwie, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, wie es die Automobilindustrie hinstellt, mitspielen kann, aber schon, dass man sich da nochmal auf ein anderes Niveau begibt?
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz klare, von mir schon lange mit den verschiedenen Verbandsherrschaften diskutierte Thematik. Ich meine, es muss nicht gleich der Dachverband sein, so wie es bei der VDA von der deutschen Automobilindustrie ist, wo alles unter einem Dach ist. Die residieren ja geradezu mehr als fürstlich in Berlin. Aber ich finde es schon ganz gut, wenn wir ein Dach über den Verbänden hätten. Also im Moment haben die verschiedenen Verbände halt kleine Büros, so um die 20 Quadratmeter plus minus, in denen sie eben repräsentieren oder wo sie sich eben arbeiten in Berlin. Nur der ADFC, also der Fahrradclub, hat ein bisschen was Größeres. Und ich finde es halt schon einfach wichtig, auch die Signalwirkung, wenn man da irgendwo gemeinsam jetzt auch in diesen, sagen wir mal, fetten Jahren, wo man richtig Geld verdient hat, sich mal was Besseres mietet, wo dann jeder Verband wieder für sich allein quasi natürlich sein Zimmerchen hat oder sein zwei Räumchen hat, wo aber dann verschiedene Besprechungsräumlichkeiten sind, wo vielleicht auch mal ein paar Fahrräder ausgestellt werden, um das Ding auch greifbar zu machen, weil wir haben ja auch tolle Sachen mit Lastenrädern, die wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben. Und da sind ja viele Politiker auch noch weit weg, die sehen sie zwar auf der Straße rumfahren, wissen aber was es ist. Deshalb finde ich schon sehr schön, wenn da ein bisschen Geld in die Kasse käme für ein Dach über die Verbände, also nicht einen Dachverband, das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren, aber dass wir gemeinsam ein Fahrradhaus, eine Fahrradrepräsentanz, wie auch immer es nennen will, Räumlichkeiten, wo jeder Politiker eben weiß, wenn ich da hingehe, da finde ich auf jeden Fall meinen Ansprechpartner für das Fahrradthema, das ich haben will. Das wäre so mein richtig großer Wunsch und ich hoffe, dass das Realität wird.
Guckst du schon nach Immobilien in der, weiß ich nicht, wo guckt man da so in Berlin-Mitte, irgendwie Friedrichstraße oder so, fürs Fahrradhaus, fürs nachhaltige Fahrradhaus mit großer Fahrradtiefgarage?
Ja, ich bin ja nicht der Richtige. Ich bin ja da nicht wirklich, aber wir vom Verband, also wir haben ja in Berlin den, zum Beispiel den Vasilis von Rauch, den Geschäftsführer von unserem Verband, der hat sich ja schon ein bisschen zusammengetan in der Fahrradgeschichte mit der Firma Velo-Konzept, haben wir da unser Büro angemietet. Aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Wir arbeiten daran. Da müssen wir jetzt erstmal die Akteure zusammenkriegen. Wir haben ja leider auch das Thema, dass mit Siegfried Neuberger, mit dem ich viele Dinge ausdiskutiert habe, wir haben uns auch wirklich auch über technische Dinge wirklich hart auseinandergesetzt, aber immer einen Konsens gefunden habe. Das war der Geschäftsführer des zweiten Industrieverbandes, der ist leider unerwartet verstorben, und insofern ist gerade beim zweiten Industrieverband da gerade so ein bisschen politisches Vakuum, aber ich hoffe, dass das jetzt demnächst wieder gefüllt wird, dass da wieder die, sag ich mal, die Richtung stimmt, dass man dann wirklich auch mal anfangen kann mit dem Thema. Mal sehen, wie sich's entwickelt.
Und dann schließen wir jetzt den Kreis und versuchen es doch mal ganz vorsichtig mit einer ganz kurzen, knappen Prognose. Also ich erinnere mich an vom Anfang des Gesprächs an verrückt positiv. Wie wird 2021, was denkst du?
Ich hoffe, dass die Fahrradbranche verstanden hat, dass wir diesen Winter, obwohl wir alle sehr müde sind, also das ist auch eine Sache, die man da ganz klar sehen muss, die Akteure der Fahrradbranche sind müde nach dem Jahr. Also gerade im Handel, die ja wirklich 15, 16 Stunden Tage hatten, um die Reparaturen irgendwie noch gestemmt zu kriegen, dass wir uns da über die Weihnachtszeit, über den Winter ein bisschen besinnen und dann einfach da sind für den Kunden, weil der Kundenservice ist auch noch ein Schwachpunkt und das muss auch verbessert werden, und wir haben leider in der Fahrradbranche auch zu wenig Fachkräfte, und die witzigerweise ist die Auszubildendenzahl zu diesem Jahr sogar gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Und ich hoffe, dass mehr junge Menschen Motivation haben, Fahrradberufe ernsthaft zu lernen. Also wenn ich jetzt einem Jugendlichen was empfehlen sollte, würde ich ihm sagen, nee, niemals nicht Kfzler, da lernst du eh nur irgendwie Verbrennungsmotoren gedöns, ja, lerne lieber Fahrradmonteur, das ist die Zukunft. Also ich hoffe, dass die Fahrradbranche sich da auch in diesem Bereich engagiert. Und ich denke, für den Fahrradfahrer wird es sicher ein tolles Jahr, das kommende Jahr. Wir haben, denke ich, das wird wieder so sein. Und ich hoffe halt, dass einfach der Handel sich stabilisiert und die Hersteller die Fahrräder beibekommen. Und ich bin ja viel zu viel Fahrradfahrer, als dass ich Fahrradverkäufer bin. Und deshalb hoffe ich einfach, dass die Fahrradfahrer mit Rücksicht und Toleranz unterwegs sind und sich gegenseitig respektieren, solange die Fahrradwege einfach noch nicht in der Form vorhanden sind, wie wir sie uns alle wünschen. Und ja, also ich hoffe einfach, dass dieser Schwung, den wir jetzt haben, dass der weitergeht und sich kommendes Jahr ein bisschen normalisiert, dass sich die Krankheitszahlen und die Lockdown-Geschichten irgendwie in den Griff kriegen und dass es dann normal wird, dass ein normales Jahr wird mit weiter begeisterten Radfahrern. Und dann hoffe ich, dass es nur noch positiv wird.
Verrückt positiv hat Dirk Zedler das Jahr 2020 beschrieben. Die ja ganz große Rundumblick-Super-Sonderausgabe hier im Antritt. Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg im Gespräch. Hier bei uns in diesem kleinen, aber feinen Podcast, der auch in diesem Jahr immer mehr Hörerinnen und Hörer bekommen hat. Offensichtlich ist das Thema Fahrrad tatsächlich ein Thema, was immer weiter wächst. Das freut uns natürlich sehr. Und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank für diese sehr ausführlichen Gedanken und Einblicke.
Ja, vielen Dank nach Leipzig und vielen Dank an die ganzen Hörer fürs Zuhören.
Danke dir, Dirk.